Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Das ist nicht etwa das neue Soundbed bei Fazit, sondern durch künstliche Intelligenz generierte Musik. Mit der Uraufführung von Chasing Waterfalls hat die Dresdner Semperoper ihre neue Spielzeit eröffnet. Mehr dazu in dieser Fazitausgabe. Harald Schmidt und Annette Dasch treten an der Wiener Volksoper gemeinsam auf als Louis XV und Gräfin du Barry. Heute Abend war Premiere und für Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, kann man zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben, wobei diese Serie so bildgewaltig sein soll, dass man sie lieber nicht auf einem Tablet anschauen sollte. Der Tolkien-Forscher Nils Werber hat sie gesehen und mit ihm sprechen wir gleich darüber. Seit knapp 48 Stunden sind die ersten beiden Folgen der teuersten Serie aller Zeiten beim Streamingdienst Amazon zu sehen. Mit Spannung erwartet und schon in den vergangenen Monaten heiß diskutiert, wie das eben so ist, wenn sich jemand an Tolkiens Herr der Ringe macht. In diesem Fall ist es die Vorvorgeschichte, denn das Epos wurde ja längst von Peter Jackson in eine Serie gegossen, ebenso wie der Hobbit als Vorgeschichte schon im Kino lief. Ein Prequel also, das mit der großen jahrhundertelangen Schlacht der Elben gegen Morgoth beginnt. Die literarische Vorlage erschien 1977 und die ist weitgehend unbekannt, aber Amazon-Gründer Jeff Bezos, der ist echter Tolkien-Fan und bereit, insgesamt fast 1 Milliarde Euro in dieses Projekt zu stecken. Nils Werber, Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Siegen, ist ebenfalls Fan und Tolkien-Forscher. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Werber, Sie haben sich über diese Interviewanfrage ja gefreut, weil Sie meinten, dann haben Sie auf jeden Fall jetzt einen Grund, die ersten Folgen zu sehen. Hatten Sie auch Spaß dabei?
Ehrlich gesagt war ich etwas enttäuscht. Und zwar einfach deswegen, weil man ja vielleicht als jemand, der sich mit Tolkien beschäftigt, mit zwei Erwartungen reingeht. Das eine ist ja, wie wird das den Erwartungen gerecht, die man jetzt aus den Werken gewinnt? Sie haben ja erwähnt, also das Silmarillion, Nachrichten als Mittelerde, daraus wird der Stoff geholt. Und das andere ist ja sozusagen, wie kann man die Serie jetzt vergleichen mit Lord of the Rings oder der Hobbit-Verfilmung? Und da würde ich eben sagen, sozusagen formal und stilistisch von der Machart erinnert mich das mehr eigentlich an den Hobbit und weniger an den Lord of the Rings. Und was die literarischen Vorlagen angeht, würde ich sagen, ist es eine sehr, sehr freie Interpretation.
Und die Enttäuschung, die besteht darin, dass es jetzt so frei ist und wenig an den Text angelehnt, oder was?
Nein,
ist es?
Das würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher die Verfilmung von Jackson fand ich deswegen gelungen, weil sie einen sofort reinzieht und man ist gleich mit sehr viel Spannung und Neugier dabei, weil man gleich weiß, worum es geht. Von Anfang an weiß man, irgendwie muss dieser Ring vernichtet werden und dann kommt es sozusagen wie in einer langen Quest, kommt es immer wieder zu sehr vielen Abenteuern und Verhinderungen, neuen Entwicklungen. Aber die Spannung ist von Anfang an da. Wie können diese kleinen Hobbits dieser Verfolgung entkommen und den Ring vernichten? Und jetzt nach 2 Episoden weiß ich eigentlich noch gar nicht so genau, worum es eigentlich geht. Ich bin wirklich schwer reingekommen. Und es gibt ja mehrere Schauplätze. Also es gibt die Hobbits, die stark ausgebaut sind mit der eigenen Geschichte. Also sehr niedlich, so ein bisschen lustig soll es, glaube ich, sein. Also ich dachte, das ist so ein bisschen so auch für ein sehr junges Publikum gestrickt, vielleicht ähnlich wie der Hobbit. Dann hat man diese Siedlung der Menschen, die so ein bisschen so Rohan-mäßig rüberkommen, so Mittelalter, schmutzig und so nord-wikingerhaft wirkt das alles. Und dann die Zwerge, die so sehr veralbert werden, also Leute, die dann einfach sich nur auf die Schenkel klopfen und gerne trinken und klatschen und grölen und so einen Wettkampf machen, um Steine zu hauen. Und dann die Elben in so einer Art von schwanenrittermäßigen Ästhetik. Ich fand das so ein bisschen verkitscht.
Die Serie ist, ich habe es ja erwähnt, man weiß es ja auch, unglaublich teuer und aufwendig produziert. Und es wurde auch heftig diskutiert, ob eine Serie mit diesem Anspruch am Ende ja doch nur scheitern kann, zumal diese Vorlage ja nur 100 Seiten umfasst. Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind schwer reingekommen. Es sollen ja auch noch 5 Staffeln insgesamt produziert werden. Aber vielleicht mal die Frage, ob diese Geschichte das trägt.
Also ich glaube, die Geschichte wird das auf jeden Fall tragen, weil das ist ja extrem spannend. Das ist im Grunde bei Tolkien so angelegt, erstmal als Geschichte von Konflikten, die über Abweichung und Individualisierung laufen. Also bei den Elben ist es eigentlich fast immer so, dass die Leute, die am mächtigsten, am geschicktesten, am klügsten sind, dass die sozusagen mit ihrem Können so sehr auffallen, dass es dann Neid gibt sofort und dann Probleme. Das geht also sehr früh los und dann zerstreiten sich die Elben. Die Tragik besteht eigentlich darin, dass die größten, schönsten, klügsten, weisesten Elben eigentlich auch immer die sind, die dann am meisten falsch machen oder die am meisten verfolgt werden. Also ich glaube, dass da unglaublich viel Spannung drin liegt, zumal, also und ich rede jetzt hier nur über die Elben, man könnte also Ähnliches dann auch natürlich über die Numenor sagen. Also ich finde, da liegt eigentlich unglaublich viel drin, also viel mehr als nur dieser Kampf zwischen Gut und Böse, sondern eigentlich eine sehr, sehr komplexe, sehr, sehr interessante Geschichte, die da ja über 1000 Jahre verfolgt wird. Was ich eigentlich ganz gut fand jetzt an der Serie, in den ersten Episoden, ist, dass die unterschiedlichen Zeithorizonte deutlich werden. Also, dass die Elben sozusagen in Jahrtausenden denken und sich sozusagen noch an diese erste Schlachten mit Melkor oder Morgoth, wie er auch heißt, noch erinnern. Die haben sozusagen selber mitgekämpft, während andere gerade geboren sind. Und für die ist das sozusagen in mythischer Ferne. Ich finde, mit diesen unterschiedlichen Zeithorizonten zu arbeiten, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr interessant. Und das wurde so in der zweiten Episode deutlich, dass da was kommt. Also ich bin gespannt, wie das sich weiterentwickelt.
Sie haben ja gerade diesen Begriff der Abweichung erwähnt und was man über diese Serie schon lesen konnte, dass sie jetzt auch diverser ist. Ist es ein zeitgemäßer, tiefgründiger oder würden Sie sagen, vielleicht auch ein modischer Zugang zur Geschichte?
Also ich glaube, das ist einfach ein ganz kommerzieller Zugang. Also beim Hobbit hat man eben gesehen, dass das gut ankommt, wenn man noch so eine ganze neue Story reinschreibt. Also diese Liebesgeschichte zwischen einer Elbe und einem Zwerg, was ja im Hobbit nun wirklich nicht vorkommt. Also das hat man eigentlich schon immer ausprobiert und jetzt ist es diverser geworden. Ich finde jetzt, dass diese Diversität ein bisschen so eine Art Staffage ist, weil wenn es drauf ankommt, wer fährt jetzt eigentlich nach Valinor und sozusagen, das waren jetzt doch dann natürlich alles die weißen Elben mit ihrer hellen Haut und ihren wallenden, blonden Haaren. Also da war dann der schwarze Elb nicht dabei, der darf dann halt ein Nachtelb sein, fern Mittelerde, der dann da Wache schiebt, ne? Und der Einzige ist, der dann auch dann eine, also Ansätze macht, einer amorösen Verbindung mit einer irischen Frau. Also man müsste das weiter anschauen, ob jetzt diese Diversität jetzt eigentlich mehr ist als jetzt nur ein Marketing-Gag. Also das ist mir noch nicht klar.
Alan Lee ist der Illustrator, der den kompletten Herr der Ringe in eindrücklichen Aquarellzeichnungen bebildert hat. Lehnt sich die Serie da ästhetisch irgendwie dran an?
Also sie lehnt sich sehr an die Jackson-Verfilmung an. Das ist ja auch ganz klar. Also ich glaube, das muss man sehen, dass diese Geschichte der Verfilmung, weil sie eben so extrem erfolgreich war mit den vielen Oscars für Jackson, dann der Hobbit als erste Prequel, dass sozusagen da eigentlich die Bildsprache vorgegeben ist und dass man sich daran orientiert.
Der Literaturwissenschaftler Nils Werber über Herr der Ringe, Ringe der Macht. Die ersten Folgen sind bei Amazon Prime zu streamen. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Werber, für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich möchte Sie einladen zur Operette Die Dübari in der Wiener Volksoper ab 3. September. Sie wundern sich vielleicht, warum ich diese Brille aufhabe, aber ich wollte so eine Brille aufhaben, wie sie Johnny Depp jetzt kürzlich bei seinem Prozess aufgehabt hat. Es ist nicht genau diese Brille, aber eine andere hat die Kasse nicht bezahlt. Also das heißt, die Kasse hat bei mir nur das Gestell bezahlt, die Gläser habe ich selber bezahlt. Ich habe ja minus 7,5 Dioptrien, also eigentlich brauche ich nur minus 5, aber ich kann es mir leisten. Und deswegen diese Brille. Wenn Sie jetzt sagen, ja, entschuldigen wir, ich denke, wir sollen in die Volksoper kommen, zur Operette, wieso jetzt Johnny Depp? Die Hauptrolle in der Volksoper spielt die hinreißende Annette Dasch. Wir haben ein wunderbares Ensemble. Und ich habe das Vergnügen, Ludwig den 15. zu spielen. Louis XV, den kennen Sie vielleicht von Ihren Gartenmöbeln. Und Johnny Depp spielt Ludwig den 15. zur Zeit in einem Film, der in Frankreich gedreht wird. Und da dachte ich mir, das ist doch eine unglaubliche Parallele.
Ja, da hat er sich ganz offensichtlich gefreut, der Harald Schmidt, auf seinen Auftritt in der Wiener Volksoper als Louis XV an der Seite der Star-Sopranistin Annette Dasch. Die Dübari ist ja ursprünglich eine Aufstiegsgeschichte. Ein Arbeitermädchen wird zur Maitresse und Gräfin. In den 1920er Jahren, als die Operette entstand, sprach man in diesem Zusammenhang noch von den Waffen einer Frau. Heute geht es wohl eher darum, solche Rollenbilder in Frage zu stellen. Regie in dieser Inszenierung führt Jan-Philipp Gloger, musikalische Leitung hat Kai Tietje und wie gesagt Annette Dasch als Sopranistin in der Hauptrolle. Franziska Stürz war für Fazit am Abend in der Premiere. Frau Stürz, angekündigt war diese Inszenierung ja so als Ritt durch 4 Jahrhunderte, als Zeitreise. Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, die Operette besteht aus 9 Bildern und tatsächlich beginnt die Operette hier im, heute wahrscheinlich in einem Modesalon, den man sich auf einer schicken Straße sowohl in Berlin oder auch in München oder eben auch in Wien vorstellen könnte. Und da sind die Mädchen, die Verkäuferinnen, also sehr heutige Girlies. Die begeben sich dann irgendwie in das Jahr 1931, so in eine Zeit, in der es dann doch etwas düsterer zugeht, als die Jeanne eben versucht aufzusteigen, dann aber in einem Nachtclub landet. Dann sind wir eben da in den 30er Jahren, als Theo Makeben eben diese Operette bearbeitet hat. Dann geht es tatsächlich weiter zurück in die Zeit der Wiener Operette von Karl Millöcker, in der er eben 1879 hatte ja die Gräfin du Barry das allerursprüngliche Stück Premiere. Und dann kommen wir letztendlich in die Zeit, in der das Ganze spielt, nämlich die Zeit von Louis XV, 1769, als die historische du Barry da auch in Versailles eingeführt wurde. Also wir machen tatsächlich eine Zeitreise. Das ist so ein Bilderrahmen-Kubus, der da auf der Bühne der Volksoper steht. Der dreht sich immer und da wird auch hinein und hinaus gesprungen, der wird bespielt. Also das ist schlüssig. Man versucht eben, oder Gloger versucht damit, also ja diese verschiedenen Zeitepochen da in seine Inszenierung hinein zu bringen. Der Kern für mich ist aber, dass es ein Berliner-Wiener Operettenzwitter ist. Also gerade Annette Dasch auch als Berlinerin und auch Kai Tietje und auch gerade diese 30er Jahre Theo Makeben, diese Musik ist eben ein krasser Kontrast zu Millökers ursprünglichem Musik, zu dieser ursprünglichen Operettensprache der Wiener goldenen Operette. Und da wird eben ein Zwitter draus. Das finde ich am spannendsten heute Abend. Plus dann noch Harald Schmidt, den wir schon gehört haben im zweiten Teil.
Ja, kurz nochmal zum Inhalt. Ist es denn wirklich eine Umkehrung dieses veralteten Frauenbildes?
Also das war angekündigt und dadurch, dass Annette Dasch eben diese du Barry spielt mit so einer richtigen Berliner oder deutschen Schnauze, sie bekommt dann auch wie so My Fair Lady in der Pause Unterricht, ja, wie sie sich anständig verhalten soll in der royalen Gesellschaft und reden soll auf Wienerisch. Das ist so, dass sie am Anfang auch wirklich die Textbearbeitung ist von den Darstellern auch mitgestaltet. Das ist eine heutige Frau, die da gezeigt wird, die sagt dann auch wirklich, wenn es immer darum geht, dass sie sich eigentlich verkauft, dass die Männer ihr nachsteigen, dass sie letztendlich ja sich verkauft, auch sexuell sich verkauft, sagt sie dann irgendwann, ey, grapsch mich nicht an, du Arschloch. Ja, also das ist eben wirklich nicht der Originalton und insofern sieht man, dass es hat sich letztendlich wahrscheinlich nicht so viel geändert in der Rolle von Frauen, die denen, ja, bei denen es um ihr Aussehen, um ihre Schönheit geht, die aufsteigen möchten, ohne dass sie das von ihrem Wissen und Hintergrund, von der Bildung her können. Und insofern ist es eine schlüssige Geschichte, die einfach unverbrämt jetzt mal das Schicksal so einer Frau erzählt und zeigt, dass das auch heute noch aktuell ist.
Das Ganze in beschwingtem Operettensound, womit wir dann mal zu Annette Dasch kommen, wir hören sie hier.
Ich hab das Leben schon genossen. Ich kenn das Glück und auch das Leid. Ich habe Tränen oft vergossen und auch geschwelgt in Seligkeit. Das ich und lieb gegeben, das gab ich gern und ohne Reue. Steht in meinem Leben, bleibe ich dem eigenen Grundsatz treu.
Annette Dasch in der Rolle der du Barry von Karl Millöcker und Theo Makeben. Ja, Franziska Stürz, hat sie überzeugt heute Abend?
Ja, sie hat mich überzeugt. Also als Annette Dasch eben auch dann gerade vor allen Dingen im zweiten Teil. Der erste Teil ist eben mit diesen 30er Jahren so ein bisschen bitter. Ja, da ist also viel Traviata drin oder Bohème, auch so My Fair Lady. Also einfach so dieses Düstere zeigt Loger da sehr stark. Und man denkt auch an Gitta Alpar, für die diese Rolle ja von Makeben komponiert wurde. Und Annette Dasch wird auch so ein bisschen in ihrem Look dann der 30er Jahre da gezeigt, in einem Nachtclub. Da passt sie nicht so ganz rein, das ist sie nicht. Aber wenn sie Annette Dasch sein darf, und das darf sie nach der Pause und vor allen Dingen durch diese Wandlung, wenn sie da umerzogen wird von der Berliner Schnauze zur Wienerin, das ist so wirklich köstlich. Außerdem, genau dieses Lied wird sie dann vor König Louis XV, also Harald Schmidt, in einer wirklich Kopie der Harald-Schmidt-Show an seinem Tisch sitzend dann zur Gitarre als Singer-Songwriterin singen. Und dann gehen die Sternchen an und der Nebel. Dann sind wir irgendwo zwischen den Zeiten gelandet. Und diese beiden, also Harald Schmidt und Annette Dasch, machen da wirklich eine super Show. Das ist eigentlich eine Talkshow, wo sie sich über die Liebe unterhalten. Und das funktioniert mit Jazz, mit Wiener Operette, mit diesen Ideen und den tollen Kostümen dann auf einmal aus dieser Louis XV-Zeit. Und am Schluss wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass diese Dubarry dann eben unter der Guillotine geendet hat. Also es ist ein großer Mix zwischen Seligkeit und Bitterkeit. Das gefällt nicht allen in Wien, aber mir hat es gefallen.
Und Harald Schmidt, hat er eigentlich auch gesungen?
Er muss dann auch schon ein paar Zeilen singen und er hat das auch kräftig getan. Er durfte vor allen Dingen aber sprechen. Also es sind ja einige Schauspielpartien auch in diesem Stück und auch König Ludwig der 15. ist eher eine Sprechrolle. Aber er singt diese wichtige Zeile, ja, ja, so war es die Dubarry, denn keine küsst wie sie. Und das hat er voller Überzeugung getan und er hat sie auch ganz toll geküsst.
Franziska Stürz war für Fazit an der Wiener Volksoper, wo heute Abend die Dubarry Premiere feierte mit Annette Dasch und Harald Schmidt. Nächste Vorstellung, die ist am 7. September. Und jetzt tauchen wir in ganz andere Klangwelten ein. Chasing Waterfalls. Computerklänge, die durch künstliche Intelligenz erzeugt werden. Bühne frei für den Algorithmus. Das klingt erstmal unsinnlich, vielleicht sogar unsinnig, zumindest aber sehr experimentell und ebenso wichtig wie der Klang. Sie hören es, es wurde auch gesungen gerade eben. Ebenso wichtig ist das, was man sieht in diesem Opernprojekt, hinter dem der Regisseur Sven Sören Beyer steckt, der Dramaturg Johann Kasimir Eule und die Librettistin Christiane Neudecker. Beyer ist als Regisseur und Medienkünstler einer, der häufig und sehr gerne mit neuesten technischen Entwicklungen arbeitet. Uwe Friedrich war für uns da in der Semperoper. Das war ja jetzt nicht sehr konkret, was ich gerade gesagt habe, Uwe Friedrich. Erzählen Sie doch mal, um was es bei Chasing Waterfalls eigentlich geht.
Also die Handlung ist relativ einfach erzählt. Eine Frau versucht am Morgen sich einzuloggen im Computer in ihr Firmennetz oder das weiß man gar nicht, wo sie sich einloggt, ist auch nicht wichtig. Und sie wird abgelehnt. Die Gesichtserkennung funktioniert nicht. Sie soll nachweisen, dass sie kein Bot ist und keine Maschine. Auch das funktioniert ein paar Mal nicht. Dann kommt sie endlich in ihr System und sie wird sozusagen eingesaugt von dieser Maschine. Da gibt es also das reale Ich, eben diese Frau, das virtuelle Ich, das haben wir gerade gehört aus der künstlichen Intelligenz. Und es gibt noch verschiedene Ego-Fluens, heißt es im Besetzungszettel. Kind, Schein, Erfolg, Zweifel, Glück, Algorithmus. Und mit denen tritt sie in ganz verschieden geartete Kommunikation. Sie wird beschimpft mit Hate Speech, sie wird dann auch mal gelobt und zum Schluss Schluss emanzipiert sich dieses Ich wieder und will sich absetzen von diesen Maschinen. Die Frage ist, können wir das überhaupt noch? Schaffen wir das noch oder sind wir schon von der Maschine bestimmt, selbst wenn wir uns entziehen wollen? Und dazu gibt es Musik, richtig handgemachte Musik von neuen Musikerinnen und Musikern der Staatskapelle aus dem Graben und elektronische Klänge vom Kollektiv Phase 7 Performing Arts Berlin. Das ist also eine Gemeinschaftsaktion. Sie haben auch alle darauf großen Wert gelegt, dass es jetzt nicht einen Schöpfer dieses Abends gibt, sondern dass es eine Gemeinschaftsarbeit ist.
Ja, und anscheinend ist es ja so, dass jeder Abend anders klingt, weil er neu berechnet wird. Kann man das so sagen?
Also diese, sagen wir mal, 7 Minuten, knapp 10 Minuten, die tatsächlich am Abend erstellt werden von dieser künstlichen Intelligenz, die sind immer unterschiedlich. Was wir gerade gehört haben, war eben eine Aufnahme aus der Generalprobe, nehme ich an, oder aus einer der Endproben. Heute Abend klang das in der Tat auch etwas anders. Das ist ganz interessant, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, würde ich sagen, nimmt es dem Abend auch nicht so viel. Denn dieser Abend hat ein, ja, ich würde wirklich sagen, ein Geheimnis, ein zu Assoziationen anregendes Feld, auch schon in dem Libretto von Christiane Neudecker. Das mal, sie ist ja eine sehr kluge Frau, eine sehr kluge Schriftstellerin mit Anspielungen an die Romantik vor 200 Jahren, an Richard Wagner, an ja Sprachkunstwerke, die sich nicht unbedingt sofort erschließen. Bei mir aber die Folge hatten, dass ich wirklich ins Nachdenken geriet. Wie verwandt ist das mit Tristan und Isolde? Ich und du und ich und wer ist wir? Was vielleicht fast am Rande des unfreiwillig Komischen sein kann, aber wenn man sich drauf einlässt, wirklich die großen Fragen unserer Zeit sind. Ganz überraschend auch für mich selbst, dass das mit dieser sehr geschlossenen Klangwelt von Staatskapelle und elektronischen Zuspielungen, auch im ganzen Raum der Semperoper, dass das so ein dunkel funkelndes Kunstwerk ergab.
Und damit sind wir dann vielleicht auch beim Visuellen. Also die Bildebene scheint da ja auch eine große Rolle zu spielen. Was ich im Video gesehen habe, machte einen relativ technischen Eindruck. Hat das eine starke Atmosphäre erzeugt in der Semperoper?
Auch da gibt es beides. Es gibt eine große Stufenanlage, auf der die Sängerinnen und Sänger sich bewegen. Und da gibt es auch sehr viel Wasser, erstmal nur in einem Bassin am Boden. Dann fließt Wasser erst über die Stufen. Das sieht schon aus, tatsächlich wie ein Wasserfall. Dann kommt viel Wasser aus dem Bühnenhimmel, was ja auch dieses Wasserfallgeräusch hinzufügt. Und es gibt sehr viele Projektionen. Bisschen orientiert, natürlich naheliegenderweise am Film Matrix, aber ohne, dass es billig kopiert wird. Auch da viele Ebenen auf Gasevorhang. Hinten gibt es Lichtelemente, die funkeln und glitzern und auf- und abfahren. Es gibt noch 4 Lichtkuben auf der Bühne. Da drin passiert jetzt an Personenregie nicht wahnsinnig viel. Da werden Bilder gebaut, atmosphärische Bilder, die eben mit diesen Projektionen auch sehr gut funktionieren.
In Dresden beschäftigt sich das Hygienemuseum ja auch schon länger mit diesem Thema künstliche Intelligenz. Steht das Projekt da in irgendeinem Zusammenhang?
Ich glaube nicht in einem direkten. Das Hygienemuseum hat jetzt die Ausstellung verlängert, sodass Publikum, das hier in die Semperoper geht, auch die Ausstellung noch ansehen kann. Das Ziel ist übrigens erklärtermaßen, neues Publikum in die Oper zu bringen. Und das hat auf jeden Fall heute Abend funktioniert. Es war sehr auffällig, um mich rum saßen Menschen, die eindeutig zum ersten Mal in der Oper waren, völlig überrascht von der Pracht des Gebäudes. Es war wirklich ganz rührend. Ich will mich da überhaupt nicht drüber erheben. Es war wunderschön, die Begeisterung auch dieses neuen Publikums mit einem Werk, das eindeutig eine Oper ist. Es ist kein irgendwie herbeigezwungenes Musiktheater. Ich würde es wirklich Oper nennen. Und dass dieses Publikum davon ebenso fasziniert war wie ich, war auch sehr herzerwärmend.
Uwe Friedrich über Chasing Waterfalls. Am Donnerstag, den 8. September, ist die nächste Vorstellung in Dresden in der Semperoper.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Zuge der Ermittlungen in der RBB-Affäre hat die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Räume des öffentlich-rechtlichen Senders durchsucht. Man habe sich auf den Bereich der Intendanz am Sendehauptstandort in Berlin beschränkt und Unterlagen beschlagnahmt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presseagentur. Nähere Angaben machte er nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit einiger Zeit gegen die fristlos entlassene RBB-Intendantin Schlesinger, deren Ehemann sowie den zurückgetretenen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf. Es geht unter anderem um den Verdacht der Untreue und der Vorteilsnahme. Parallel zu den Ermittlungen läuft auch eine externe Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei. Vor dem Hintergrund russischer Propaganda zum Ukraine-Krieg fordert der Digitalpolitik-Experte Felix Karte mehr Engagement gegen Fake News und verkürzte Darstellungen. Zwar sei es nicht ratsam, dass die Politik Wahrheitsministerium spiele, sagte Karte hier im Deutschlandfunk Kultur. Er sieht aber andere Handlungsspielräume.
Was aber wahnsinnig wichtig ist, ist, dass zum Beispiel Investigativjournalisten, Forschende diese Art von Arbeit machen können, irreführende Narrative, Informationsangriffe sozusagen zu erkennen und aufzudecken. Und damit das möglich ist, brauchen die erstmal viel mehr Datenzugang einfach von den Tech-Konzernen. Die halten nämlich diese Daten, obwohl es ja um öffentlichen Raum dort geht, komplett unter Verschluss, weil sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass die Öffentlichkeit erfährt, in welchem Ausmaß solche Informationskriege auf ihren Plattformen, auf ihren Diensten stattfinden.
Felix Karte von der Initiative Reset, die sich dem Kampf für demokratische Prinzipien in den sozialen Netzwerken verschrieben hat. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass in Deutschland massenhaft Fake News über nachgebaute Nachrichtenseiten verbreitet werden. Angesichts der Winnetou-Debatte würde Michael Bulli Herbig seine erfolgreiche Karl-May-Verfilmungsparodie Der Schuh des Manitou so heute nicht mehr machen. Die Comedy-Polizei sei so streng geworden, sagte der Regisseur und Schauspieler bei Radio Bremen. Das nehme die Unschuld und Freiheit und erschwere die Produktion von Komödien. In Zukunft werde es immer weniger Komödien geben, weil man das Gefühl habe, dass man sehr schnell Leuten auf die Füße trete. Herbig sagte, er finde es durchaus richtig, dass man über gewisse Dinge nicht mehr so spreche wie vor 20 Jahren. Es gebe viele laute Stimmen heutzutage und alle seien mit der Gesamtsituation unzufrieden. Er habe darauf für sich noch keine Antwort.
2014 wurde in der Ukraine das Fotofestival Odessa Photo Days gegründet, als Reaktion auf die Annexion der Krim. Die InitiatorInnen wollten die Fotografenszene in der Ukraine zusammenbringen, auch im Angesicht der realen Bedrohung durch Russland. 8-mal fanden die Odessa Photo Days seitdem statt. Dadurch konnten sich auch Fotografen aus dem Ausland ein Bild der realen Situation machen. Jetzt ist es natürlich anders. Die Arbeit mit der Kamera geschieht unter Lebensgefahr. Und an ein Festival ist natürlich nicht zu denken. Aber es gibt einige Festivalsatelliten, unter anderem in Hamburg in den Deichtorhallen. 12 ukrainische Fotografinnen werden in der Ausstellung The New Abnormal gezeigt. Carsten Probst war für uns dort. Ja, ein ukrainisches Fotofestival in Hamburg und das ein halbes Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Das ist ja schon bemerkenswert, insofern als die Planungen in solchen großen Ausstellungshäusern ja eigentlich viel langfristiger sind. Carsten Probst, wie war das denn überhaupt organisatorisch zu stemmen?
Ja, eigentlich gar nicht, Frau Schwarz, denn gerade bei eben solchen internationalen Ausstellungshäusern wie den Hamburger Deichtorhallen sind Programme in der Regel bis zu 2 Jahre im Voraus festgelegt. Die Beteiligten der nachfolgenden Ausstellung stecken ja auch schon in der Produktion und Vorbereitung. Also da spontan mal eine Ausstellung einzuschieben, ist eigentlich fast organisatorisch schon sowas wie ein GAU. Das gibt's eigentlich gar nicht, aber das gilt ja auch andererseits für die ukrainische Seite. Also die OrganisatorInnen der Odessa Photo Days, die können ja eh im Moment alles nur improvisieren, inklusive ihres eigenen privaten Lebens, wie ich das erfahren habe. Das ist eben kein geordneter Austausch jetzt hier zwischen zwei Kunstinstitutionen, sondern die Bilder, die in Hamburg jetzt zu sehen sind, kamen rund 2 Wochen vor der Ausstellung dort an als Dateien, die mussten dann in Hamburg erst noch formatiert und geprintet werden. Also kurzum, man kann wirklich nur den Hut ziehen, dass diese Ausstellung tatsächlich zustande gekommen ist.
Und sind das dokumentarische Fotografien, die so ja direkt aus dem Erleben des Krieges heraus entstanden sind?
Jein, also es sind Bilder, die unverkennbar auf die aktuelle Situation in der Ukraine eingehen, die also auch alle in diesem Jahr entstanden sind, die auch einen gewissen Realismus pflegen, größtenteils, aber zugleich sind es eben auch die Bilder von Betroffenen. Die Ausstellung heißt The New Abnormal, das heißt die neue Abnormalität des Alltagslebens, diese ganzen Situationen, das Ungewissen, das Erleben von den Bedingungen des Krieges, der Schutzlosigkeit eben auch. Und insofern sind es allesamt ganz bewusst persönliche, emotionale Eindrücke der Situation, wie dann auch Ingo Taubhorn, der Co-Kurator dieser Ausstellung, sagt.
Wir haben das ja auch miterlebt, als die Bilder aus Butscha uns erreicht haben. Und ich glaube, dass diese Bilder natürlich schon auch was verändert haben in uns. Und ich denke, wir werden mit dieser Ausstellung einerseits den Krieg nicht beenden, aber auf der anderen Seite zeigen wir auch Bilder, die ein bisschen fern von dem, was in den Medien publiziert wird.
Ja, Carsten Probst.
Genau, also das sind Bilder beispielsweise von Nesa Furik, der ein Verkehrsschild zeigt für einen Zebrastreifen, also ein Symbol jetzt für einen sicheren Übergang über die Straße. Aber dieses Schild ist von einem Geschoss durchlöchert, quasi als Symbol für diese ganze extrem unsichere Situation. Oder Oksana Parfenyuk zeigt eine ganz beiläufige Reihe von Situationen aus dem Alltag. Eine Mutter, die mit einem Kind auf einem riesigen Matratzenlager spielt, ein Begräbnis, Schießübungen mit Holzgewehren, das sind eigentlich mehr so Annäherungen an diesen Alltag unter Kriegsbedingungen. Pavlo Dorogoj zeigt das Innenleben von U-Bahn-Waggons in den Metrostationen, wo sich schutzsuchende EinwohnerInnen aus Kiew eingerichtet haben. Also im Großen und Ganzen, Frau Schwarz, wenig Kriegsbilder im engeren Sinn. Also wie etwa aus Butscha, die gibt es zwar auch, aber sehr selten. Und es sind erkennbar eben meist keine professionellen Kriegsfotografinnen, die diese Aufnahmen gemacht haben.
Zum Thema Propaganda haben wir ja eben Ingo Taubhorn schon zweimal an der falschen Stelle gehört. Aber diese Frage, die besteht natürlich. Also der Wahrheitsgehalt, die Verlässlichkeit von Bildern aus dem Krieg. Wo kommen sie her? Sind sie bearbeitet? Wann wurden sie gemacht? Wie geht das Festival denn damit um?
Ja, was wir eben also von Ingo Taubhorn, dem Co-Kurator, hörten zu den Hintergründen, das ist insofern ganz interessant. Wenn wir uns das Bildmaterial ansehen, das aus der Ukraine kommt, ist ja klar, dass das zunächst erstmal unter Vorbehalt steht, dass es kein objektiv realistisches Bild aus der Situation des Krieges herausgeben kann. Und zweitens ist klar, es ist eine Solidaritätsaktion für das ukrainische Fotofestival. Die Bilder sind von Ukrainerinnen, die sich gegen diese russischen Angriffe ja auch mit Leib und Leben verteidigen müssen. Aber es ist eben zugleich auch gar kein Problem in dieser Ausstellung. Einfach, weil man die Partei sozusagen, von der her das ausgenommen wird, einfach weil man die Position, die Perspektive von vornherein kennt. Es ist kein Geheimnis und schon dadurch wird dem Publikum Empathie, aber auch eine gewisse Distanz ermöglicht. Also es ist keine agitative Ausstellung, keine Beschwörung von nationalem Pathos, wie man das zum Teil ja auch schon mal bei Solidaritätsaktionen erlebt hat, sondern eine in diesem Sinn tatsächlich zurückhaltende Schau.
Und Sie würden sagen, auch gelungen, ja?
Ja, ich finde sie sehr gelungen. Auch übrigens im Hinblick auf ein eigenes Fotoarchiv der Ukraine, das es bislang ja auch noch nicht gibt. Also wenn, sagen wir, die Botschaft der Bilder insgesamt vielleicht vorhersehbar ist, aber wenn sie einbeziehen, dass das Odessa Fotofestival um seine Existenz ringt, um so etwas wie eine eigene Bildsprache in diesem Krieg auch, dann reicht dieses Thema, die Selbstbehauptung in den Bildern, doch weit über diesen Krieg hinaus. Und das lässt einen, finde ich, auch nicht kalt in dieser Ausstellung.
Das meint unser Kunstkritiker Carsten Probst. Und The New Abnormal, diese Ausstellung über Alltag im Ukraine-Krieg, sie ist noch bis zum 6. November in den Deichtorhallen in Hamburg zu sehen. Reinhard Mucher, der Name ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, Künstler aus Düsseldorf, der zum Beispiel 1990 im Deutschen Pavillon in Venedig ausgestellt hat, aber auch zweimal bei der Documenta vertreten war. Eine Zeit lang wurde er auch als Nachfolger von Beuys gehandelt. Für seine Installationen verwendet er häufig Sperrgut. Ganze Wohnungsinterieurs landen im Museum und sein Thema deutsche Geschichte, Industrie, Kultur, aber auch das Museum an sich als Institution. Im Düsseldorfer K20 und K21 sind seine Werke jetzt zu sehen. Dort war Sabine Oelze für uns.
Deutschlandgerät, so heißt diese lärmende Installation von Reinhard Mucher. Entworfen hat er sie 1990 für den Biennale-Pavillon von Venedig. Der Titel stammt von einer Hebevorrichtung, die umgefallene Züge wieder ins Gleis hieven kann. Muchers raumgreifende Installation ist seit 20 Jahren dauerhaft im Museum K21 aufgebaut. In Vitrinen liegen profane Dinge, aufgebahrt wie Kostbarkeiten. Bodendielen seines Ateliers oder Fußbänke, Kabel und Steckdosen sind zu sehen. Fernsehmonitore zeigen Aufnahmen von Muchers Atelier und dem Biennale Pavillon von Venedig. Für Susanne Gensheimer, Direktorin von K20 und K21, ist das Deutschlandgerät der Schlüssel zu Muchers Werk.
Zum einen der Bezug zur nordrhein-westfälischen Industriegeschichte mit der Deutschland AG, auf die er sich da bezieht, die ja dieses sogenannte Deutschlandgerät entwickelt haben. Gleichzeitig transportiert er sein Atelier, also der Ort der Kunstproduktion, in den Ausstellungsraum, macht das selbst zum Kunstwerk, befragt auch das Ausstellen selbst.
Erstmals ist in Düsseldorf nun Reinhard Muchers Gesamtwerk zu sehen. Ganze Wohnungsinterieurs holt der Künstler dafür ins Museum. Sperrmüllkunst als Ready-Made, Minimalismus mit Patina. Büromöbel, Billardtische oder immer wieder Fußbänkchen als Symbol teutonischer Gemütlichkeit sind der Werkstoff seiner Skulpturen. Präsentiert wie heilige Monstranzen in Vitrinen.
Ironie spielt bei ihm eine große Rolle. Das merkt man ja auch schon an dem Ausstellungstitel zum Beispiel. Der Mucher, Bindestrich, ein Anfangsverdacht. Da bezieht er sich ja auf einen Restaurantführer, einen österreichischen, der den Titel hat, der Mucher. Und mit dem Begriff ein Anfangsverdacht stellt er natürlich sich selbst und sein Werk auch in Frage. War es wirklich etwas oder war das nichts?
Der 72-jährige Reinhard Mucher ist ein Düsseldorfer Urgestein. Nach einer Maschinenbaulehre studiert er an der Kunstakademie bei Klaus Rinke. 1982 macht er seinen Abschluss und entwickelt seinen eigenen Blick auf die Kunstgeschichte. Er stellt alles in Frage. Bedeutung hält er buchstäblich in der Schwebe. Auch die seiner Skulpturen. Falk Wolf, Kurator der Ausstellung.
Es ist das Ausstellen des Ausstellens, dass sozusagen die Präsentationsmittel, die üblicherweise das Handwerkszeug des Museums sind, des Ausstellens sind, werden eben von Reinhard Mucher selbst wiederum als Skulpturen begriffen. Deswegen diese Standvitrinen, die schweben so 3 Zentimeter über dem Boden und man fragt sich erstmal, wie geht das eigentlich? Aber das ist auch eine Form der Infragestellung dieser Form des Zeigens. Das ist etwas, was wir natürlich aus der Konzeptkunst der 60er Jahre bestens von vielen, vielen Künstlern kennen.
Von der Konzeptkunst übernimmt Mucher die Vorliebe für bedeutungsschwere Titel. Kopfdiktate heißt eine Rauminstallation mit seinen alten Schulheften hinter Glas. Oder Wartesaal, eine raumfüllende Installation bestehend aus großen Metallregalen und handgemalten Ortsschildern.
Die Schilder im Wartesaal gehen auf ein Bahnhofsverzeichnis zurück, auf ein Tarifverzeichnis der Deutschen Bahn, das datiert ist auf 1943, aber in einer Ausgabe von 1948. Das heißt also, es zeigt ein bisschen die Kontinuität der Eisenbahngeschichte auch in Deutschland, die eben vom 19. Jahrhundert als Motor der Industrialisierung zu sehen ist, aber eben auch in der Zeit des Nationalsozialismus eine bestimmte Rolle gespielt hat, die mit dem Holocaust, mit der Shoah zu tun hat.
Ohne den Bezug auf die eigene Person und die deutsche Geschichte ist Muchers Werk nicht zu verstehen. Fertig ist es sowieso nie so richtig.
Alle Werke sind fertig, bis sie verändert werden. Und daher kommen eben auch teilweise bis zu 4 verschiedene Datierungen in bestimmten Werken.
Die Ausstellung Der Mucher, ein Anfangsverdacht in K20 und K21 in Düsseldorf, bietet erstmals einen Überblick über Reinhard Muchers gesamtes Schaffen. Das ermöglicht die Wiederentdeckung eines Künstlers, der auch als Vorbild einer jüngeren Generation gilt, die immer mehr den Werkbegriff und das Museum hinterfragt. Eine gute Gelegenheit also, sich diesen Vorreiter endlich mal genauer anzusehen.
Sabine Oelze über Reinhard Mucher. In der Kunstsammlung NRW sind Installationen von ihm zu sehen, und zwar bis zum 22. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Beileidstelegramm des russischen Präsidenten Wladimir Putin an die Familie Michail Gorbatschows ist ein Beispiel dafür, wie man ein vernichtendes Urteil über einen Menschen fällen kann, ohne ein böses Wort über ihn zu verlieren, schrieb Reinhard Feser in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gorbatschow habe großen Einfluss auf die Weltgeschichte gehabt, heißt es darin, er habe das Land in einer Zeit dramatischer Veränderungen und großer Herausforderungen geführt. Aber dann kommt's. Zitat: Er bemühte sich, seine Lösungen für die Probleme vorzuschlagen, die sich zusammengebraut hatten. Diese diplomatisch bemäntelte Beschreibung Gorbatschows als eines kraftlosen Versagers gehört noch zu den freundlicheren Äußerungen des offiziellen Russlands am Tag nach seinem Tod. Zur Trauerfeier war Putin nicht zugegen. Termine. Aber auch jenseits von Putin wird der Friedensnobelpreisträger Gorbatschow in Russland anders wahrgenommen als im Westen oder in den jetzt unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion. Putins Regime betreibt Geschichtsklitterung, wenn es das Ende der Sowjetunion zu einem gegen Russland gerichteten Werk des Westens erklärt. Aber dieser Mythos formt die Wahrnehmung westlicher Politik in Russland. Soweit die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Seit Beginn des Ukraine-Krieges lebt Wladimir Sorokin, der vielen als der zurzeit bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Russlands gilt, im Berliner Exil. In der Süddeutschen Zeitung beschrieb er die Hoffnung, die er einst in Gorbatschow setzte. Die Pathologie des russischen Staates besteht darin, dass er zu allen Zeiten von der Psychosomatik seines obersten Herrschers abhängig ist. Und die Psychosomatik Michail Gorbatschows war für uns alle eine glückliche Fügung. Er war jung, dynamisch, voller Energie, bereit auf der Straße, einfach unglaublich, Ausrufezeichen, mit dem Volk, einfach unglaublich, zwei Ausrufezeichen, zu kommunizieren. Zum allerersten Mal stand an der Spitze ein Mensch. Scharfer Themenwechsel und hin zu einer ganz anderen Bilanz und Würdigung, die diese Woche ebenfalls mitbestimmte. Der 9-Euro-Sommer war eine Zeit der Freiheit. Warum muss sie enden? Fragte Gastautor Paul Bukowski in der Zeit und wies darauf hin, wie viel Teilhabe dieses Ticket vielen Menschen und eben auch seinen Eltern ermöglicht habe. Nie groß herumgekommen, sich nie was gönnen können und plötzlich erreichten den Sohn begeisterte Nachrichten aus diversen deutschen Städten. Sie bleiben nirgends über Nacht, zu teuer, aber 3 Stunden Regionalbahn sitzen sie ab wie die Profis. Und weiter. Mitte August schreibt Mutter mir, ob ich eigentlich bei Twitter sei. Und ob der Volker Wissing es wohl lesen würde, wenn ich ihm was von ihr weiterleite. Vielleicht, antworte ich. Sie listet alle Städte auf, wo sie in den letzten Wochen gewesen sind. Dass sie gerne mehr gesehen hätten und der Zug normal zu teuer ist. Und ob der Volker es sich nicht nochmal überlegen könne. Ich mache einen Screenshot und poste ihn bei Twitter. Schon am nächsten Tag geht der Tweet viral. 30.000 Likes, mehr als 1 Million Impressionen. Eine Woche warte ich, druck's herum, aber dann muss Mutter erfahren, dass der Wissing nie geantwortet hat. Den wehmütigen Nachruf auf das 9-Euro-Ticket »Wissing schweigt«, den finden Sie in der Zeit. Falls Wissing und Co. sich doch noch auf eine Fortsetzung einigen, nutzen sie die günstige Fahrt für eine Spritztour nach Berlin. Zu Donatello, italienischer Bildhauer und seit mehr als 550 Jahren tot. Aber das kann dem Charme und der Ausstrahlung seiner Werke nichts anhaben. Alle Feuilletons sind begeistert von der umfassenden Donatello-Ausstellung in der Gemäldegalerie, für die sich 3 große internationale Museen und auch noch einige Florentiner Kirchen zusammengetan haben. Renaissance? Wir haben doch ganz andere Probleme. Renaissance ist überall, wo die Welt sich wiederbelebt. Selbst die Seuche aller Seuchen, die Pest, konnte sie nicht aufhalten, so Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Selbst der Marmor verliere bei Donatello seine Härte, als wäre der Stein unter seinen Händen wie Wachs. So schwärmte die Zeit und sprach von einer Entdeckung der Zärtlichkeit im Werk des Renaissance-Meisters. Deutlich bodenständiger beschrieb die FAZ Donatellos berühmte Bronzefigur Amor Attis. Sehr plastisch für alle Donatello-Novizen. Wie bei Jim Morrison von den Doors offenbart seine lose sitzende Lederhose mehr, als sie verhüllt, denn die Hosenbeine sind an seinem Gürtel aufgehängt und Unterhose trägt der Knabe keine. Die Geste der noch kindlichen Finger dirigiert eine Liebesmelodie in die Luft, die wohl keine fromme Weise ist. Seine David-Figur, die sich Florenz nach dem Sieg über Mailand seinerzeit als Symbol von Donatello schaffen ließ, erlebt noch eine weitere Renaissance. In der Ukraine gilt sie als Mutmacher. Das erfuhren wir aus dem Tagesspiegel, der die neuen Techniken, Motive, Materialien des Bildhauers bestaunte. Donatello stürmte los. Nur eines ist dem großen Italiener bei aller Leichtigkeit und Werbe nicht gelungen, eine Skulptur Männer, die vom Himmel fallen, nämlich. Aber das ist ja auch die Überschrift der Frankfurter Allgemeinen zur neuen Amazon-Serie, die die Vorgeschichte von Tolkiens Herr der Ringe erzählt.